Singen oder
Singen, ja, ich würde die tibetische Version gerne machen, weil das ist die einzige, die ich kann, die anderen kann ich nicht.
Sashikobi Joshe Metok Tram Rira Vinci Nyengeltem Pari Samye Shindu Mikte Ulvagi Rokun Nanda Shinda Zupasho Yamuru Ragnanda Kamiryatayami Sangye Chudan Soki Chonanda Chanshu Vayu Dagni Kyapsuchi Daki Chenyen Gitte Sonanki Trola Penchir Sangye Drupasho Sangye Chudan Soki Choknamla Chanshu Padu Dakni Kya Suchi Daki Chenyen Gimpe Sunamki Rola Penchir Sangye Drupasho Sangye Chudan Soki Choknamla Chanshu Padu Dakni Kyapsuchi Daki Chenyen Gimpe Sunamki Rola Penchir Sangye Drupasho.
Ja, herzlich willkommen zur sechsten Klasse, Klasse 6. Das ist eigentlich eine kurze Klasse und noch dazu eine Review-Wiederholungsklasse, weil Venerable Phil letztes Mal bei Klasse 5 den Appendix von Klasse 6 echt gleich mitgemacht hat. Insofern haben wir letztes Mal schon Klasse 5 und Klasse 6 gemacht. Also insofern können wir heute nochmal alles durchgehen und haben sicherlich auch noch einige Zeit für Fragen. Die Brigitte und ich sind vor der Klasse schon in eine spannende Diskussion eingestiegen, wie wir jeweils in unseren Meditationen Dullness und Agitation, Trägheit und überschießende Energie, wie wir das selber wahrnehmen. Bei mir selber ist es ja so, dass meine ganze Dharma-Sozialisation immer in Englisch stattgefunden hat. Insofern tue ich mich mit den deutschen Begriffen genauso schwer wie ihr mit den tibetischen. Also falls ab und zu da mal ein englisches Wort eingestreut ist, dann nehmt es mir nicht übel. Ich habe auch schon vorher eine ganz spannende Diskussion mit der Brigitte gehabt. Ich selber hadere noch etwas mit der richtigen Übersetzung von diesem Begriff Dullness. Also ich habe ein sehr klares Bild durch viele, viele Teachings, die ich genießen durfte, was dieses Thema Dullness bedeutet. Aber ich tue mich schwer, es auf Deutsch zu formulieren. Wir haben uns jetzt auf eine Übersetzung geeinigt. Trägheit, also Trägheit finde ich cool. Geistige Trägheit finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil geistige Trägheit für mich eigentlich eine dauerhafte Eigenschaft eines Menschen, der nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln, geistig für mich symbolisiert. Das ist für andere, das schüttelt leicht, aber wahrnehmbar den Kopf, für andere anders. Und ich glaube, da muss jeder, also ich kann das immer nie mit einem Begriff ausdrücken, mit einem Wort, sondern ich habe immer unterschiedliche Worte, die das ausdrücken. Für mich hat Dullness auch was zu tun mit Dumpfheit, mit Benommenheit, aber nicht im Drogensinne, also nicht mit Alkohol oder einem Joint zu verwechseln, sondern einer quasi nicht durch Intoxicants verursachten Benommenheit. Es hat ein bisschen was mit eingetrübt, getrübt, benebelt zu tun für mich. Und ich sag mal so, in der Schnittmenge dieser Begriffe Dumpfheit, Trägheit, Eingetrübtheit, Benebeltheit, Schläfrigkeit liegt so irgendwo das, was für mich dieser Begriff Dullness eigentlich versucht auszudrücken.
Also wir hatten ja mit Venerable Phil auch diskutiert, weil es nicht ganz klar ist.
Venerable Phil meinte dann eben auch, dass Geshe-la ja auch im Englischen unterschiedliche Begriffe dafür verwendet, weil dieser Begriff im Tibetischen nicht wirklich eins zu eins übersetzen ist. Deswegen finde ich es echt schön, dass jetzt so den ganzen Begriffssammelsurium.
Ja. Gut, dass wir diese Klasse überhaupt genießen dürfen, ist, glaube ich, schon mal ein großes Wunder. Und wir haben es zu verdanken, und das habe ich mir echt nochmal klar gemacht bei der Vorbereitung auf dieser Klasse, wir haben es echt zu verdanken einer Lineage an ganz außergewöhnlichen Lehrern, die das für uns, diesen Zustand hergestellt haben, den wir jetzt genießen dürfen. Und das zieht sich über im Prinzip die letzten 150 Jahre hin, weil diese Kenntnisse wurden in Tibet ja quasi über 1000 Jahre mal mindestens ausschließlich hinter Klostermauern konserviert und waren nur einer sehr, sehr kleinen Elite aus Aristokratie und Mönchen im Prinzip zugänglich. Und wir haben jetzt das große Glück, in einer Lineage zu sein, die, also ich nenne es immer so die Punk-Lineage, also die, die sich immer eigentlich gegen die Orthodoxie gewandt haben. Und das fängt an mit Pabongka Rinpoche, ja, der ja mit dem Lam Rim eigentlich die Grundlage dafür geschaffen hat. Und Pabongka Rinpoche war der Erste in einer Kette von vielen, vielen Lehrern, denen wir diese Kenntnisse verdanken, der sich entschlossen hat, diese Lehren an Laien zu lehren. Ja, und der das quasi der des Eigentums der monastischen Tradition und der Aristokratie in Tibet entzogen hat und der sich auf den Marktplatz in Lhasa gestellt hat und den Lama Rim geteacht hat und hunderte von Kaufleuten und Händlern und Unternehmern und Bauern und im Prinzip an der, aus der näheren und weiteren Umgebung Tibets angezogen hat, die im Prinzip seinen Teachings zugehört haben. Für uns hört sich das selbstverständlich an. Für die damalige Zeit, die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse war das eine Revolution, ja, und war das auch ein großer Kampf zwischen Orthodoxie und Moderne. Ja. Also im Buddhismus, auch wenn wir das vielleicht nicht so wahrnehmen, tobt wie in der katholischen Kirche auch eigentlich ein permanenter Kampf zwischen Orthodoxie und Moderne. Und wir verdanken die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen, ja, Zugriff haben auf diese Teachings und das hören dürfen, verdanken wir der Tatsache, dass wir in einer Lineage sind aus Lehrern, die immer wieder sich gegen die Orthodoxie gewandt haben und die immer sehr viel Mut bewiesen haben, zu sagen, und ich mache das jetzt anders. Ich breche mit einem gängigen, mit der gängigen Lehrmeinung, ich breche mit der gängigen Tradition und ich breche damit und gehe auch wieder ganz, also Lama Marut sagt immer, ich gehe wieder ganz zurück zum Ursprung. Ja, also als der Buddha angefangen hat zu lehren, gab es keine monastische Tradition, sondern die hat er selbst erst ins Leben gerufen, um die Lehren weiter zu verbreiten. Aber er hätte sicherlich nicht gewollt, dass es dann nun ausschließlich in einem Korpus einer monastischen Tradition gelehrt wird. Also Pabongka Rinpoche hat das zum ersten Mal außerhalb des Klosters gelehrt und hat zum ersten Mal gesagt, ich teache Laien, ja, und ich bin dafür, dass wir das nicht nur zwischen Mönchen und in dem Adel und der Aristokratie und den hohen gesellschaftlichen Schichten diskutieren. Es gibt Gerüchte, dass man ihn deswegen vergiftet hat, also auf den älteren Bildern sieht er relativ aufgedunsen aus. Das kann jetzt natürlich aus heutiger Sicht jedwede Krankheit gewesen sein, die ihn dahin gerafft hat. Aber allein die Tatsache, dass dieses Gerücht in der Welt ist, egal ob es jetzt wahr ist oder nicht, ist mal ein Indikator dafür, dass es schon zu der Zeit sehr mächtige Strömungen gab, die das gar nicht so cool fanden, dass das jetzt im Prinzip von einem Herrschaftswissen, nämlich innerhalb der Klöster, quasi distribuiert wird und in die Welt gelangt. Und dieses Überspringen der Klostermauern war im Prinzip der erste Schritt hin zu diesem Tisch in München gegenüber vom Oktoberfest, an dem wir jetzt sitzen und an dem wir das jetzt hören dürfen. Ja, und, der nächste in dieser Kette war dann Trijang Rinpoche, der auch erwähnt wird in dem Reading 5 und 6, der Lehrer des jetzigen Dalai Lama und der Root Lama von Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Thachin, dem Root Lama von Geshe Michael. Und Trijang Rinpoche war der im Prinzip sich als erster in dieser ganzen Kette westlichen Einflüssen geöffnet hat. der toleriert hat, dass in der Ausbildung und Erziehung von His Holiness auch westliche Einflüsse eine Rolle spielen und der nicht komplett abgeschottet wird und nur von den klassischen tibetischen Mönchen ausgebildet wird. Und der später mit an der Entscheidung beteiligt war, dass der Root Lama unseres Lamas Geshe Michael Roach, nämlich Ken Rinpoche Geshe Lobsang Thachin, der dann diese berühmte Monastery in New Jersey gegründet hat, auf die sich dann Geshe Michael immer wieder beruft. Also Trigyan Rinpoche war derjenige, der diese Öffnung nach Westen eingeleitet hat und der quasi zugelassen, unterstützt und gefördert hat. So genau weiß ich das nicht, wie intensiv das war. Dass eben Ken Rinpoche diese Monastery in New Jersey, dieses quasi Kloster in New Jersey gegründet hat und deswegen überhaupt dann erst der Root Lama von Geshe Michael Roach wurde. Also erster Schritt, Pabongka Rinpoche, es überspringt die Klostermauern. Ja, zweiter Schritt, Trigyan Rinpoche, es überspringt die Mauern Tibets, ja, die ja damals sehr hoch geschlossen war, also Lhasa und Tibet zu dieser Zeit war ein komplett abgeschlossener und für westliche Reisende verbotener Ort. Also wer schon mal diese alten Filme mit sieben Jahre in Tibet gesehen hat und Heinrich Harrer etc., der sieht, wieder, kann sich ungefähr vorstellen, wie abgeschottet das damals war. Und Trigyan Rinpoche war derjenige, der das im Prinzip außerhalb Tibets gebracht hat. Ken Rinpoche dann hat wiederum den nächsten Schritt gemacht und hat mit Geshe Michael Roach daran gearbeitet, dass überhaupt diese ganzen Dinge ins Englische übersetzt worden sind. Ja. Und er hat es geöffnet für Westerner. Und er hat vor allem, und das zeichnet ihn aus im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen tibetischen Lamas, die in den Westen gegangen sind, eine Lineage begründet mit einer Form der tantrischen Initiation, auf die ich jetzt nicht so genau eingehen kann in dieser Runde, aber die auf jeden Fall dazu führt, dass die Linie nicht mit ihm und seinem Tod 2004 ausgestorben ist, sondern mit Geshe Michael weiterlebt, der nun wiederum selbst die Möglichkeit hat, eigene Students zu initiieren und das im Prinzip auch weiterzutragen. Ja, also das unterscheidet diese Lineage auch von vielen, vielen anderen, wo quasi ein tibetisches Zentrum im Westen gegründet wurde. Es gab dann ein paar Students, die haben so die halbe Wahrheit gekriegt, nämlich das, was der tibetische Lama gerade noch verantworten konnte, an Westerners weiterzugeben. Und in dem Moment, wo der dann starb oder nicht mehr konnte oder zurückging nach Tibet etc., dann hat sich das so langsam aufgelöst und ist langsam zerbröselt, weil es dann eben nicht mehr weiterging. Also Ken Rinpoche hat dafür gesorgt, dass diese Tradition nicht nur außerhalb von Tibet, sondern auch dann außerhalb der Tibeter weiterlebt, ja, und in Form von Geshe Michael an Venerable Phil und von Geshe Michael und Venerable Phil an uns, an mich und von mir und Brigitte jetzt an euch weitergetragen wird. Und das ist schon, und deswegen erwähne ich das jetzt am Anfang, schon mal eine Kulmination von Mut und Begeisterung dieser unterschiedlichen Lamas in dieser Kette und in dieser Lineage, die sich jeder für sich angelegt haben mit der Orthodoxie, ja, Geshe Michael ja auch in mannigfaltiger Hinsicht, und dafür gesorgt haben am Ende, dass wir in den Genuss kommen, das jetzt in mundgerechten Portionen und so, dass wir es in Kurse aufgeteilt und mit Homework und Quizzes und das ist verstehen und dank Ulrike und einigen anderen sogar auf Deutsch verfügbar haben, ja, dass wir das jetzt hier in dieser Form haben. Und wenn man einfach so nach einem langen Arbeitstag in diese Klasse hineinschlittert und sich denkt, oh ja, jetzt habe ich nichts Besseres zu tun, höre ich noch mal eine halbe Stunde Brigitte und Holger TV, ja, dann vergisst man leicht, was da nötig war, ja, an Tradition, an Arbeit, damit wir heute hier sitzen und dieses weitertragen.
Und die Feministin würde gern hinzufügen, dass Ken Rinpoche einer der wenigen tibetischen Lamas ist, der nie einen Unterschied von Männern und Frauen bei seinen Schülern macht.
Absolut. Und mit Geshe Michael wieder eine weibliche Mönchstradition institutionalisiert hat, die in Tibet 1000 Jahre ausgestorben war. Muss man auch sehen. Völlig richtig.
Danke.
Genau. Und dass der Feminismus gesiegt hat, sehen wir, wenn wir in diese Runde gucken. Ich bin nämlich der einzige männliche Anwesende, zumindest der physisch Anwesende.
Also Teil online haben wir Markus, Harald, Martin, Jochen, Roger.
Okay, du bist gar nicht so allein. Also wenn wir online und offline zusammenzählen, dann bin ich gar nicht so allein.
Martin winkt gleich ganz begeistert.
Ja, genau. Also das Erste, was wir uns bitte vor Augen führen, ist, was für ein unglaubliches Geschenk ist und wie viel wir den Lamas in dieser Lineage eigentlich verdanken. Ja. Und wenn wir die hier aufstellen auf unserem Altar und diese Bilder aufstellen, dann sind das nicht einfach nur ein paar Bilder, die wir da hinstellen, damit der Raum vor dem Buddha nicht so kahl ist, ja, sondern das ist eine Erinnerung daran, wie viel wir dieser Lineage insgesamt zu verdanken haben und wie viel wir diesen Menschen, Lehrern, Buddhas bis eben Pabongka Rinpoche und weiter zurück zu verdanken haben in der Tatsache, dass wir heute hier sitzen und diese Klasse hören. Da gibt es noch ein zweites Missverständnis und das ist manchmal, wenn wir diese ganzen tibetischen Namen hören und wenn wir irgendwie diese ganzen Teachings lesen, dann denken wir uns immer mal gerne, okay, alle Tibeter sind irgendwie buddhistische Gurus, Gottheiten und Schriftgelehrte. Und ich fand es sehr spannend, weil Venerable Phil irgendwie kürzlich mal in einem Nebensatz gesagt hat, die Tibeter haben heute echt gar keine Ahnung vom Buddhismus mehr. Ja. Das hat mich auf der einen Seite ein bisschen überrascht, aber auf der anderen Seite hat es sich sofort mit meiner eigenen Lebenswahrscheinlichkeit überschnitten. Meine Frau und ich, wir kümmern uns ab und zu in unserer Freizeit um eine tibetische Flüchtlingsfamilie, die hier in München ist, und kümmern uns um die, versorgen die, coachen die so ein bisschen. Und da ist er ein ehemaliger Mönch und sie eben quasi die Frau an seiner Seite, als er die quasi disrobed hat und die Mönchsrobe zurückgegeben hat. Das heißt, er hat schon eigentlich eine Ausbildung. Und es gibt zwei Effekte. Zum einen, die wissen, selbst wenn sie in einem Kloster waren, nur einen winzigen Bruchteil von dem, was wir wissen. Also wenn ihr diese 18 ACI-Kurse gemacht habt, dann wisst ihr mehr als 99% der Tibeter über Buddhismus. Das ist so, weil es in dieser Intensität, in dieser Vermittlungsart, in dieser Art und Weise, wie das für uns aufbereitet ist, far, far, far away ist von allem, was heute ein durchschnittlicher Tibeter an Ausbildung kriegt, sei es nun in einem Kloster oder sei es nicht in einem Kloster. Für die Tibeter ist das ziemlich strange. Also der Kollege, den ich da betreue, Tenzing, also für den bin ich irgendein Alien. Ja? Also ich komme nicht aus seiner Kultur, ich komme nicht aus seiner Tradition. Aber wenn wir uns mal so ein bisschen unterhalten und ich auch so ein bisschen die Lineage mal erkläre, in der ich da ausgebildet bin, dann ist es für den, als wäre irgendwie ein Alien vom Mars gelandet. Ja, das kann der überhaupt nicht fassen, dass es jemand gibt außerhalb seiner Kultur und seiner Tradition, der im Prinzip, ich sage jetzt mal, so gut ausgebildet ist in dieser ganzen buddhistischen Tradition, wie wir das dank dieser ACI-Kurse sind. Also wenn ihr die einmal durchhabt, dann seid ihr diejenigen, die künftig den tibetischen Buddhismus weitergeben werden. Ja? Ihr seid der tibetische Buddhismus, ihr seid die Lineage, ihr seid die nächsten Pabongka Rinpoches, Pichang Rinpoches, Geshe Michaels, Brigittes und Holgers, ja? Die das weitergeben, weil, wie uns unsere Lehrer immer wieder sagen, in Tibet ist das Ganze tot. Ja? Also da gibt es noch ein paar Klöster, aber die werden immer mehr infiltriert von den Chinesen und die werden im Prinzip nicht mehr in der völligen Freiheit gelassen. Und selbst wenn, dann ist der Tagesablauf des durchschnittlichen Mönches ein Überlebenskampf mit Nahrung und allem Möglichen, was da dranhängt. Und es ist noch ein Stück entfernt von der Ausbildung, die wir hier tatsächlich genießen, dank Geshe Michael, der diese ganzen Schriften eines 12-jährigen Geshe-Studiums in 18 ACI-Kurse gepackt hat und uns in mundgerechte Häppchen zerlegt hat. Ich habe ein paar Mal versucht, dann Tenzing mal einzuladen, so wenn Venerable Phil kommt oder so. Und das war für ihn immer extrem komisch. Ja. Und er hat dann einmal höflich nachgefragt, ob das ein tibetischer Lama ist. Und ich habe gesagt, nee, es ist ein buddhistisch-tibetischer, aber er ist eigentlich Amerikaner. Und das konnte er sich dann nicht so wirklich vorstellen, wie das sein kann. Ja, und hat sich dann irgendwie trotz einer eigentlich großen Offenheit und sehr großen Herzlichkeit und sehr liebevollen Art dann doch irgendwie entschlossen, lieber nicht zu kommen, um nicht in einen Zustand geistiger Verwirrung gestürzt zu werden. Also das ist für die gar nicht so einfach, ja, wenn sie auf einen von uns treffen. Das sage ich jetzt auch nochmal zur Vorwarnung sozusagen. Und wir müssen da unsere Vorurteile abbauen, dass alle Tibeter jetzt kleine Pabonka Rinpoches wären. Das ist gar nicht so. Ja, das ist so, als würde ein Tibeter annehmen, wir im Westen seien alle christliche Theologieprofessoren, nur weil wir hier zufälligerweise dreimal eine Kirche von innen gesehen haben und vielleicht nochmal einen Konfirmations- oder Kommunionsunterricht genossen haben, wo man uns irgendwie das Vaterunser beigebracht hat. Ja, also und das ist genauso wenig der Fall, wie es andersrum der Fall ist. Also, es ist nicht so, dass wir hier diejenigen sind, die versuchen, von dem, was die Tibeter wissen, irgendwie 5% zu erfassen, ja, und uns mal anzunähern an das, sondern das ist im Moment und dauerhaft eigentlich so, dass wir diejenigen sind, die diese Lehre weitergeben und dass wir, wenn wir, und daraus resultiert, aus dieser großen Chance resultiert natürlich auch eine Verantwortung, weil wenn wir sie nicht weitergeben, ja, dann wird es eng, weil die tibetischen Lamas, die in den Westen gekommen sind, sind entweder tot, ja, weil um 1900 bis 1920 geboren, oder sehr wenige, ja, die jetzt im Prinzip nachgekommen sind. Und jetzt hängt es dann an uns und an unserer Generation, das zu verstehen, zu lernen, weiterzugeben. Und deswegen ist mir das ein großes Anliegen, dass ihr diese Kurse ernst nimmt und nicht als bessere Freizeitbeschäftigung, sondern daraus resultiert auch die Verantwortung, das weiterzugeben. Gut, also so viel zur Orthodoxie versus Moderne, so viel zu Lineage und Korrektur oder beziehungsweise Lineage und Kampf zwischen Orthodoxie und Moderne. Für mich persönlich ist dieses Thema Meditation ein sehr tiefes und wichtiges und es spiegelt im Prinzip auch so meinen persönlichen epochalen Kampf mit den Mental Afflictions wider. Also entlang des Besserwerdens in der Meditation bildet sich so ein Resonanzkörper für all das, was ich eigentlich lernen muss auf diesem buddhistischen Pfad. Deswegen ist das so wichtig. Für jeden ist es ein Kampf, ein guter Meditierender zu werden, und keinem ist es eigentlich geschenkt. Ja, also wenn man auf große Lamas guckt, Mathieu Ricard, der dann irgendwie beim MIT irgendwie 23 Stunden unter dieser EKG-Kappe hängt und irgendwie eine Brain Activity von 3000% aufweist und man sich denkt, naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass er irgendwie ein toller buddhistischer Lama ist und ich nur ein Suffering Schmack, wie Lama Mahut sagen würde. Der macht es ein bisschen einfach, weil Mathieu Ricard hat genau die gleichen Probleme gehabt am Anfang seiner Meditationspraxis, mit denen wir uns umschlagen. Für mich persönlich, ich musste komplett umlernen, um besser in der Meditation zu werden, weil ich bisher immer all meine Herausforderungen in meinem Leben bis dato gelöst hatte durch mehr Verbissenheit und mehr Anstrengung. Ja, also mir ist dieses berühmte Zitat von der Tour de France 1997 ist mir in Erinnerung geblieben. Da hat Jan Ullrich die Tour de France gewonnen und Udo Bölz, der berühmte deutsche Zeitfahrer, Team Geroldsteiner und so weiter, der war quasi der, der ihn da durchgetrieben hat, sein Fahrer. Und irgendwann hatte Jan Ullrich irgendwann eine Krise in den Vogesen und hat irgendwie schlapp gemacht. Und dann hat Udo Bölz ihn vom Rad angeschrieben, quäl dich, du Sau. Ja, das war 97, das ist mir total in Erinnerung geblieben. Das ist auch in die öffentliche quasi Wahrnehmung, ins kollektive Gedächtnis eingegangen. Und mein ganzes bisheriges Leben vor der Meditation war ein Quäl dich, du Sau, ja, um es jetzt mal so auszusprechen. Also, wenn irgendwas nicht funktioniert hat im Job oder in der Ausbildung oder sonst irgendwie, dann mehr Qual, ja, mehr Anstrengung, mehr Überwindung, mehr Härte. Und in der Meditation lernst du jetzt auf einmal, dass das nicht funktioniert. Ja? Also quäl dich, du Sau, funktioniert im Radsport und es funktioniert, um die Tour de France zu gewinnen, aber es funktioniert einfach in der Meditation nicht. Weil wenn man mit dieser Stimmung und mit dieser Energie, die einen bisher dazu angetrieben hat, mehr zu tun als das, was man gemacht hat, um ein Examen hinzukriegen, um ein Projekt zum Abschluss zu bringen, um irgendwie im Job irgendwas zu erreichen, wenn man mit dieser Energie aufs Kissen geht, dann ist die Meditation eigentlich schon so gut wie ruiniert. Ja? Also man muss plötzlich lernen, oder ich musste plötzlich lernen, ja, ich weiß nicht, ob ich Mann sagen darf, ich musste plötzlich lernen, einen Weg zu finden, weiterzukommen, voranzukommen, besser zu werden, tiefer zu werden, ohne mehr Qual, ja, und mehr Verbissenheit und mehr Anstrengung. Aber das bedeutet jetzt auch nicht das Gegenteil von quäl dich, ja, weil dann liegt man nur am Strand, genießt die Umbrella-Drinks am Pool, hört den Wellen zu und tut gar nichts. Auch das bringt einen in der Meditation nicht weiter. Ja. Das heißt, alle Rezepte, die ich bisher in meinem Leben hatte, um weiterzukommen, entweder durch Qual und Anstrengung oder durch Resignation und Ruhe, haben da plötzlich nicht mehr funktioniert. Ja. Also ich musste komplett umlernen. Und ich glaube, in diesem Prozess des Umlernens vollzieht sich sehr viel unserer Meditationspraxis, weil wir müssen es plötzlich lernen, einen Weg zu finden, voranzukommen in dieser Meditation, ohne dass die bisherigen klassischen Rezepte oder die klassischen Methoden tatsächlich noch funktionieren würden. Wir sind das letzte Mal in der Klasse eingestiegen in die 5 Probleme der Meditation und die 8 Gegenmittel. Und ich würde die noch einmal gerne ganz kurz wiederholen, damit wir reinkommen in die letzten beiden, die wir dann für heute machen. Wir hatten als erstes und großes Problem das Thema Laziness, Lela, Faulheit. Und wir hatten 4 Gegenmittel diskutiert und besprochen. Venerable hatte die vorgestellt. Die erste ist, ich führe mir wieder vor Augen, wie großartig die Meditation ist und wie wichtig sie ist. Ja, will ich gar nicht im Detail wiederholen. Auch die Brigitte hat es in ihren Klassen immer wieder gesagt. Wir wollen eine Direct Perception of Emptiness, eine, wie heißt es auf Deutsch, unvermittelte, direkte Erfahrung der Leerheit. So viel mein damaliges Deutschproblem. Und dazu brauchen wir die Meditation in einer Tiefe, in der wir sie jetzt noch nicht haben. Und deswegen müssen wir an der Stelle weitermachen. Das zweite Gegenmittel gegen Laziness ist, wir entwickeln den Wunsch, ein guter Meditierender zu werden. Einer der Antriebe für diesen Wunsch, das kann ich mal aus eigener Erfahrung weitergeben, ist, Meditation weitergeben zu wollen, Meditationslehrer werden zu wollen. Ja, also meine Meditationspraxis hat, das kann man natürlich auch ganz gut karmisch erklären, einen Riesenschub nach vorne gemacht, als ich angefangen habe, in Yoga-Studios und im privaten Umfeld und in kleinen Gruppen Meditation zu lehren und anderen Meditation beizubringen. Und wenn du dann ein bisschen was erzählen möchtest über die Effekte deiner eigenen Meditation, dann solltest du auch selber meditieren und dann solltest du ein bisschen den Wunsch entwickeln, ein guter, was immer gut jetzt ist, ein guter Meditierender zu werden. Der dritte Punkt ist, es nicht nur bei diesem Wunsch zu belassen, sondern dann auch die Dinge zu unternehmen, die nötig sind, um ein guter Meditierender zu werden. Ja. Und dazu zählt beispielsweise, es dann zu tun und die Disziplin und die Konzentration aufzubringen, auch tatsächlich in Richtung Meditation ein Stück weiter zu gehen und sich auch die Disziplin anzugewöhnen, es tatsächlich zu tun. Und das Vierte, das ist dann schon so ein bisschen die Früchte einfahren, ja, das ist, sich daran zu gewöhnen, wie angenehm die Effekte aus der Meditation körperlich und geistig tatsächlich sind. Ja, das war Gegenmittel Nummer 4. Das ist natürlich, wenn man erst einsteigt, ein bisschen leichter gesagt als getan, weil um das zu erfahren, braucht man schon ein bisschen Meditationspraxis. Allerdings auch nicht besonders viel. Meine Frau ist Achtsamkeitslehrerin und schult diese MBSR-Kurse, diese Mindfulness-Based Stress Reduction von Jon Kabat-Zinn. Und die haben, nachdem das eine säkulare Tradition ist, am Anfang natürlich viel Wissenschaft aufgefahren, damit sie am Anfang auch die Skeptischen unter ihren Schülern überzeugen. Und es gibt jede Menge Studien und alles Mögliche, die heute die positiven Wirkungen von Meditation belegen. Also da braucht man jetzt irgendwie nicht mehr auf parapsychologische Phänomene zu verweisen, sondern das ist alles vermessen und ausformuliert, wie gut die physischen Effekte sind. Wenn man dann selbst eine Meditationspraxis hat und ein Stück weit meditiert, dann merkt man schon, dass die Tage besser laufen, an denen man morgens meditiert, als die, an denen man morgens nicht meditiert. Und dass, ich würde mal sagen, irgendwann die kognitiven Fähigkeiten besser werden. Ja, also ich merke das schon auch in meinem Job als Berater, dass ich über die Jahre der Meditation mein analytisches Denkvermögen stärke, steigere meine Fähigkeit, Dinge und Zusammenhänge früher zu sehen, in komplexeren Situationen schneller Entscheidungen zu treffen und Dinge und Szenarien zu sehen, die vielleicht andere irgendwie noch nicht so auf den ersten Blick sehen. Also ich merke, dass mir Meditation dabei hilft, die Klarheit, die ich auf ein Meditationsobjekt habe und die Präsenz, die ich in der Meditation trainiere, auch im Alltag zu erleben. Und das ist unter Punkt 4 gemeint. Also die Laziness kann man dann auch, wenn man etwas Meditationspraxis und Routine hat, damit überwinden, dass man sich dann wieder denkt, oh, die Tage, an denen du meditiert hast, die waren eigentlich entspannter, cooler, lockerer, leichterer, entspannter, konflikt- und krisenfreier. Und im Übrigen hast du ja selber schon bemerkt, dass sich auch so deine kognitiven und analytischen Fähigkeiten ein Stück weit verbessert haben und deine Merkfähigkeit und so weiter. Willst du das wieder aufgeben? Nee, also dann doch nochmal ab aufs Kissen, selbst wenn man jetzt heute irgendwie keinen Bock hat. Das ist Punkt 4, Antidote. Ich habe schon mal gemerkt, wie cool es eigentlich ist und das bringt mich dahin, die Faulheit zu überwinden. Punkt 2, zweites Problem, forgetting the instruction, losing the object. Also ich vergesse das, was mir über die Meditation beigebracht wurde. Von dieser 8-Point-Posture kann ich mir irgendwie nur noch 3 merken und die anderen gehen so langsam raus. Das ist aber eigentlich gar nicht unmittelbar gemeint, sondern eigentlich ist gemeint damit in der Meditation die Anleitung, wie ich mit diesem Meditationsobjekt umgehen soll, wieder zu vergessen. Das ist was, was einem relativ schnell passiert. Ich habe es gerade vorhin mit Brigitte vor der Klasse diskutiert. Ich war auf einem wunderbaren Retreat mit Lama Mira vor 3 Jahren und da hat sie eine Meditation mit uns gemacht, die Thousand Angels Meditation. Ich war total begeistert und ich habe die dann ein paar Mal danach gemacht und dann habe ich sie ein Jahr nicht mehr gemacht, weil ich dann eine ganze Reihe von anderen Meditationen hatte. Dann habe ich sie nochmal selbst für mich gemacht und dann für ihn wieder ein Jahr, dann habe ich sie nochmal gemacht. Und dann habe ich mal meinen Rechner aufgeräumt und wieder die Audios und das Teaching gefunden und dann habe ich mir das nochmal angehört. Und dann habe ich doch einen relativ großen Unterschied zwischen Lama Miras Variante der Thousand Angel Version und Holgers Meditation von der Thousand Angel Variante bemerkt und habe gemerkt, ich habe einfach die Hälfte von dem vergessen, was sie gesagt hat. Also einfach in der Visualisierung von diesen Strom und wo der jetzt genau eintritt und wie das alles zusammenhängt. Und ich habe das mir halt irgendwie dann so zurecht gepriemelt, wie ich es noch grob in Erinnerung hatte, aber es war schon eine deutlich andere Variante. Deswegen Punkt 2, Forgetting the Instruction, ist eine zweite Hinderung. Wir sollten ab und zu mal wieder die Audios rauskramen, in die Teachings reinlesen, uns das mal wieder physisch anhören, wieder in ein Meditationsretreat gehen, um das aufzufrischen. Und selbst wenn man schon einige Jahre meditiert, ist man nicht gefeit davor, so eine Visualisierung einfach zu vergessen. Ja? Und je weiter ihr fortschreitet auf diesem Weg, je tiefer ihr in die tantrische Art der Meditation eintritt, desto komplexer werden die Visualisierungen. Also am Anfang mit Tonglen ist das irgendwie noch relativ übersichtlich, aber es kann dann komplexer werden, ja, und es kann dann schwieriger werden und das vergisst man einfach wieder. Ja. Deswegen muss man da immer mal wieder nachschlagen, nachlesen, damit man es nicht vergisst. Punkt 3, Mental Dullness und Mental Agitation, das habe ich am Anfang erklärt, das übersetzen wir mit die Dullness eben mit Trägheit, Dumpfheit, Betrübtheit, Benommenheit, Benebeltheit, also immer der Zustand, der uns die klare Fokussierung und die klare Präsenz auf das Meditationsobjekt unmöglich macht. Ich habe vorhin mit der Brigitte eine Diskussion darüber begonnen, wie wir jeweils Dullness empfinden und ich habe sie gefragt, kennst du eine Dullness ohne Schläfrigkeit? Ja, und wir haben darüber ein bisschen diskutiert, ohne zu einem konkreten Ergebnis zu kommen. Für mich ist das Thema Dullness eigentlich sehr verwandt mit Schläfrigkeit, weil ich es persönlich in meiner Praxis eigentlich nur erlebe, wenn ich müde bin. Und wenn ich wach bin, dann habe ich eher das andere Problem der Agitation, was eh in meinem Alltag für mich in meiner Praxis das häufigere ist als die Dullness. Da fällt mir noch ein, hilft es schon sehr, sich dann auch auf den Rat seines Lehrers zu verlassen. Ich hatte jahrelang Lama Marut, der mir gesagt hat, meditiere morgens, ja, und nicht abends. Und ich habe mir gedacht, ja, das kann unmöglich für jeden gelten, weil ich bin ein Nachtmensch, also morgens komme ich überhaupt nicht aus dem Bett und noch früher, als ich eh schon nicht aus dem Bett komme, ist ja, geht gar nicht, ja, aber abends kann ich ja noch stundenlang konzentriert da sein, ich bin eine typische Nachteule und bis Mitternacht habe ich überhaupt kein Problem. Und das waren schon, ich sag mal, 2, 3 vergeudete Jahre, nein, stimmt auch nicht, aber Jahre, in denen ich Dullness erlebt habe, weil es dann bei mir einfach mit Müdigkeit dahin ging. Also ich bin dann nach Hause gekommen und dann habe ich gewartet, bis alle im Bett sind und dann habe ich mir noch irgendwie meinen Altar hergerichtet und dann nur eine Kerze angezündet und dann war es so schön dämmerig und schläfrig und dann habe ich mich auf ein Kissen gesetzt und dann habe ich so ein bisschen in die Flamme der Kerze geguckt und so langsam die Augen geschlossen und mich so langsam in das Ende dieses Tages hineingezoomt und dabei noch versucht, ein bisschen zu meditieren. Und dabei hat die Konzentration auf das Objekt schon manches Mal gelitten und ich habe mich einfach in diese Stimmung der Ruhe, der Kerze, des Altars, der beginnenden Nacht und so weiter so hineingefühlt, dass ich es verwechselt habe mit Meditation. Ich habe mir vorhin nochmal in der Vorbereitung auch die Klasse von Geshe-la angehört, der gesagt hat, also diese Dullness ist im Prinzip schon das größte Problem in der Meditation, insbesondere deswegen, weil man sie oft erst viel später erkennt, weil man der Meinung ist, wenn man eine halbe Stunde in völliger Stille konzentriert auf den Atem, konzentriert im dunklen Keller vor seinem Altar mit der Kerze sitzt und irgendwie die Gedanken runterfährt und irgendwie so halbherzig eine Tonglen-Meditation macht, versucht nicht allzu viel abzuschweifen, hätte man eine gute Meditation hingelegt. Und zumindest ich habe erst Jahre später gemerkt, dass die einfach von Dullness sehr stark überschattet war und dass sie alles andere war als eine klare, präsente, fokussierte, wache Meditation, die sich auf ein Objekt konzentriert hat. Irgendwann habe ich dem Rat meines Lamas gefolgt und habe mich dann in meinem Tagesrhythmus so eingerichtet, dass ich morgens meditieren kann. Und seitdem klappt es zumindest für mich deutlich besser. Deswegen ist bei mir schon Dullness mit Schläfrigkeit irgendwie ein Stück weit verknüpft. Aber Brigitte sagt, bei ihr ist es nicht notwendigerweise so. Und deswegen, wenn wir mit dem Formelteil fertig sind, dann können wir ja noch eine Diskussion führen und können uns da nochmal alle einbringen an der Stelle. Das zweite ist Mental Agitation. Also, wie übersetzen wir das im Deutschen? Ich frage kurz meinen Translator-Team, Unruhe, Dankeschön. Unruhe, Agitation, Unruhe. Ja, also mit Unruhe, da schwingt bei mir immer so ein klein bisschen das Attribut Sorge mit. Ja, das ist damit nicht gemeint, sondern mit Unruhe ist in dem Fall wirklich Agitation, das könnte man, glaube ich, auch im Deutschen verwenden, Agitation, agitiert, aufgeregt eigentlich auch nicht, erregt.
Du kannst nicht ruhig auf deinen Hintern setzen.
Unruhig. Also, für mich ist es am besten, ja.
Aufgestachelt.
Ja, aufgestachelt ist gut. Für mich ist es schon am besten mit diesem Bild des Monkey Minds verknüpft, das ja auch Venerable Phil so schön plastisch in der letzten Runde, in der letzten Klasse erwähnt hat. Also, mein Geist ist in einem so energiereichen Zustand, ja, dass er von Gedanke zu Gedanke hüpft und es mir sehr schwer fällt, mich tatsächlich auf das Meditationsobjekt zu konzentrieren. Was hilft gegen diese beiden Zustände? Wir sind immer noch beim dritten der fünf Probleme, nämlich die Trägheit, Dumpfheit und eben die Unruhe, Erregtheit, Überspanntheit. Es hilft die Watchfulness, also die Wachsamkeit dieser kleinen Institution in unserem Hinterkopf, die ab und zu mal drauf guckt, wie geht's eigentlich unserer Meditation und dann bemerkt, oh hoppla, die befindet sich ja gerade in einem Status von Dumpfheit oder Trägheit oder hoppla, die befindet sich ja gerade in einem Zustand des Erregtseins, zu Angespanntseins und sich nicht vernünftig konzentrieren zu können. Im Tibetischen war das Shishin, ja, also der ich sag mal, kleine Watchdog, wir Informatiker kennen ja immer so den Begriff eines Background-Prozesses oder irgendeines Prozesses, der im Hintergrund läuft und der ab und zu mal guckt, ist eigentlich mit den eigentlichen Haupttasks und den Hauptprozessen noch alles in Ordnung. Also, soweit kamen wir beim letzten Mal bis zu den ersten drei Problemen und dann eben den bis dahin sechs Gegenmitteln. Und jetzt kommt eigentlich in der Klasse 6 kommt dann eigentlich der vierte und der fünfte. Und das vierte Problem ist, wenn uns auffällt, dass wir in unseren Gedanken abschweifen oder keine besondere Klarheit haben, dann nichts zu tun. Ja, also das ist das vierte Problem der Meditation. Weil es zu bemerken, ist die eine Sache, es was dagegen zu tun, ist die andere Sache. Und zumindest mir geht es so, dass ich deutlich unterscheiden kann zwischen den beiden Problemen, Mental Dullness, Mental Agitation, also Dumpfheit, geistige Trägheit und dem Nichts dagegen tun, weil es einem eben manchmal passiert, dass man auf seinem Kissen sitzt, sich gerade wunderbar wohlfühlt, vor dem Altar sitzt, es dunkel ist, die Kerze brennt, man den Duft von dem Räucherstäbchen wahrnimmt und man sich denkt, ist doch alles wunderbar, ist doch perfekt, besser wird's nicht. Ja. Ich habe zwar ein bisschen Tonglen gerade durch mich durchrauschen lassen und ich habe mit meinem Atem das Leid ein bisschen aus ihm herausgenommen und dann wieder ein bisschen Liebe und Compassion zurückgegeben. Da habe ich schon mal gedacht zwischendurch, aber eigentlich ist es ja ganz okay, dann zwischendurch mal wieder auf die Kerze und den Altar und so, sich einzulullen und sich wohlzufühlen in dieser Glückseligkeit, die sich da irgendwie ergibt.
Eingelullt sein,
ja, in diese angenehme Trägheit, ja, die einen davon abhält, dann die Fokussierung auf das Objekt wieder suchen zu wollen. Ja. Brigitte und ich haben vorhin noch ein anderes Beispiel gefunden. Wenn man ein Stück weiter geht in der tantrischen Praxis, dann hat man eine Mantra-Rezitationspraxis, die man jeden Tag durchführt. Und an guten Tagen macht man das natürlich morgens, während seiner Meditation, vor seiner Meditation, nach seiner Meditation und baut das in seine tägliche Practice ein. Aber dann gibt es halt Tage, da fährt man irgendwie in der Früh zum Flughafen und hat irgendeine Reise oder ist im Urlaub oder sonst irgendwie. Dann macht man es dann mal nicht und pflegt es auf den Abend und dann liegt man im Bett und ist so kurz vorm Einschlafen und denkt sich, scheiße, Mantren. Ja? So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist zu sagen, ah nee, komm, nicht jetzt.
Problem Nummer eins.
Du bist kurz vorm Pennen, ja, machst du morgen zwei Runden, ja, geht auch, ja. Oder die Energie und den Impuls, und das ist jetzt schon ein bisschen quältig, ja, so ab und zu kommst du doch wieder rein, den Impuls zu haben und es dann durchzuziehen, zu sagen, nee, ja, das ist für meine Erleuchtung absolut unabdingbar, dass ich diese Mantra jetzt in meinem Beispiel oder Meditationspraxis jeden Tag mache. Und es ist egal, wie kaputt, müde und so weiter ich bin. Ich stehe auf und mach's. Meine Erfahrung damit ist, wenn man ein, zweimal gelust hat im Sinne von, man hat sich irgendwie dagegen entschieden und fürs Einschlafen oder für was anderes, dann wird es extrem schwer, weil dann kommt im Prinzip eine Erosion dann der Disziplin und des Ganzen in Gang, die dann extrem viel mehr Energie braucht, um sich wieder aufzuhalten. Der deutlich bessere Weg ist, sich an der Stelle selbst wirklich Zero Tolerance zu gönnen. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Extremsportler, Hubert Schwarz, fränkischer Extremsportler, der hat als erster Deutscher das Race Across America gewonnen und das Race Across America ist ein Radrennen und es ist eigentlich total simpel. Man fährt an der Ostküste los und kommt an der Westküste an und wer als erster da ist, hat gewonnen. Ja? Und es darf jeder selber entscheiden, wie lange er schläft oder überhaupt schläft, ob er 20 Stunden Rad fährt oder 10, ob er alle 3 Stunden eine Stunde schläft oder wie auch immer. Und ich sag mal, die eine Chance haben wollen, das zu schaffen, müssen es irgendwie hinkriegen, über 10 Tage 20 Stunden im Sattel zu sein und 2 Stunden zu schlafen. Irgendwie so. Ja? Also völlig irrsinnig und bestimmt auch nicht gesund und totaler Humbug. Aber anyway, eins ist mir im Gedächtnis geblieben. Er hat gesagt, wenn nach 2 Stunden der Wecker klingelt, musst du im Prinzip, bevor du dich hingelegt hast, einen Pakt mit deinem künftigen Ich schließen, dass du dann aufstehst. Weil wenn du in dem Moment, wo der Wecker klingelt, dir die Frage ernsthaft stellst, aufstehen oder liegen bleiben, dann hast du eigentlich schon verloren. Ja? Und das gilt dafür auch. Also in dem Moment, wo du tantrische Vows oder Bodhisattva Vows nimmst, musst du einen Pakt mit deinem künftigen erleuchteten Ich schließen und sagen, ich halte mich an diese Mantra-Praxis und ich stelle mir die Frage nicht. Und wenn ich eine Sekunde vorm Einschlafen bemerke, ich habe sie nicht gemacht oder ich habe die Meditation gemacht, dann frage ich mich nicht, hast du jetzt noch Lust, sondern stehe ich auf und mach's. Ja? Und das ist echt nötig, weil wenn das mal erodiert an dieser Stelle, dann hat man irgendwie verdammt viel Arbeit, dann wieder in eine vernünftige Practice zu kommen. Anyway, wo war ich? Ach ja, bei not taking action, genau. Also viertes Problem, not taking action, ja. Abzugrenzen von Problem Nummer 3, Mental Dullness und Mental Agitation, nämlich sich selbst die Frage zu stellen, die ich gerade beschrieben habe, und die Energie aufzubringen, zu sagen, nee, ich kümmere mich darum, dass ich die geistige Klarheit wiederherstelle und ich wende eines der Mittel gegen Dullness und Agitation an, die wir gleich noch hören wollen. Nummer 5, last but not least, taking action when it's not necessary. Und die achte und die letzte Korrekturmaßnahme ist dann leave it alone, tu nix. Ja, das hört sich jetzt so leicht an, ist auch immer das Ende der Klasse, ist so lapidar, so nach dem Motto, lass es laufen. Ich finde, es ist gar nicht so leicht, wie sich's da anhört, weil man muss ja erstmal beurteilen können, gibt es jetzt überhaupt was zu korrigieren oder gibt es nichts zu korrigieren, und es braucht nach meinem Verständnis schon einiges an Übung, dass dieser Shishin, dieser Watchfulness Process auch sehr kurz realisieren kann, ist alles okay mit der Meditation, dann lasse ich es laufen oder muss ich irgendwas korrigieren. Ja, also das hat bei mir schon einige Zeit gedauert, bis das tatsächlich funktioniert hat und bis ich mir in der Entscheidung, es läuft jetzt gerade so, wie es laufen sollte, so sicher war, dass mich allein das Nachdenken in diesem Moment nicht alleine schon aus der Meditation gebracht hat. Ja. Also das hat viel für mich viel mit Routine zu tun. So, not taking action, da will ich jetzt gerne nochmal die Dinge wiederholen, die uns Venerable Phil das letzte Mal schon gesagt hat. Was tue ich bei Dullness, bei Dumpfheit, Eingelulltheit, wie haben wir es übersetzt? Trägheit, danke, etc. Stufe 1, ich bringe meine Konzentration zurück auf das Objekt. Dabei hilft es mir, Brigitte hat sich gerade gestraft, nochmal meine 8-Point-Posture-Dings da zurückzuführen und mir zu überlegen, bin ich vielleicht in meiner physischen Position irgendwie etwas verrückt? Ist mein Kopf nach unten gesunken? Sind meine Schultern nach vorne gesunken, so wie bei mir gerade? Oder habe ich sonst irgendwas, was ich im Prinzip ganz wenig meditieren, mit ganz wenig korrigieren kann? Sobald ich jetzt zu viel korrigiere oder anfange nachzudenken, bin ich im Prinzip eigentlich schon raus, dann bin ich schon unter Punkt 3, Break, Meditation and Stretch. Also da geht es wirklich nur um extrem winzige Korrekturen. Tighten your concentration ist gar nicht so einfach, sagt auch Geshe Michael in seiner Originalklasse. Er hat gesagt, das ist so wie jemand, der müde ist, zu sagen, hey, jetzt sei mal nicht müde, sei wach. Ja? Das ist gar nicht so einfach. Ja? Also wenn ich jetzt müde bin, kann ich mich nicht deklaratorisch dazu aufraffen, wach zu sein. Geshe Michael sagt, ja doch, geht schon in einigen Fällen, ja, weil wenn man mir sagt, sei wach und schau dir 3 coole Super Bowl Finals irgendwie im TV an, dann bin ich auf einmal wieder wach, ja, und dann klappt es auf einmal irgendwie wieder doch. Und das ist damit gemeint. Ja. Also der Teil, der uns gelingt, uns wieder in einen wachen, aufmerksamen, konzentrierten, single-pointed Meditation-Zustand zu bringen und der Teil, der uns mit reiner Willensanstrengung gelingt. Ja, also ich bemerke, meine Konzentration auf ein Objekt ist verwaschen, ich bin nicht präzise, nicht konzentriert, ich verliere es zwischendurch immer wieder und entscheide mich dann, das zu ändern, und es gelingt mir auch tatsächlich. Das ist dieser Punkt, fokussiere und konzentriere dich darauf. Wenn das nicht hilft, dann kommt im Prinzip dieses zweite Korrekturprinzip, shift your concentration to another object, also wechsle kurz das Meditationsobjekt. je heiliger und wertvoller das Meditationsobjekt ist, auf das wir wechseln, desto einfacher gelingt es uns insgesamt, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Also wenn mir die Konzentration im Tonglen auf das Leiden meines imaginären, visualisierten Gegenübers gerade nicht gelingen mag und ich wechsle dann das Meditationsobjekt zu meinem Motorrad, was ich am nächsten Tag zu fahren gedenke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir die Meditation entgleitet, relativ hoch. Würde ich aber in diesem Fall die Konzentration und den Fokus auf meinen Lama und dessen Güte richten und mir das kurz vorstellen, dann kommt allein schon durch die Fokussierung auf ein hohes karmisches Objekt oftmals ein Instant Karma zurück, was mir in dieser Meditationssituation dann wieder eine bessere Konzentration auf mein eigentliches Meditationsobjekt ermöglicht. Wenn das auch nicht hilft, also die zweite Variante auch nicht hilft, dann heißt es Break Your Meditation and Stretch. Und das hat Venerable Phil das letzte Mal auch gesagt. Jetzt im Winter, vielleicht ist der Raum zu warm, vielleicht ist die Umgebungsbedingungen nicht toll, vielleicht gehe ich mal kurz raus auf die Terrasse, den Balkon oder im Garten, spüre die frische Luft, spüre ein bisschen Sprühregen auf meiner Haut, atme ein paar Mal durch, lüfte mal, lass Sauerstoff ins Zimmer, also versuche irgendwie in der Änderung der Umgebungsparameter irgendwie was zu ändern. Im Sommer mag das natürlich sein, ist irgendwie zu heiß, ist zu stickig, ist zu schwül, ich gehe in einen anderen Raum, ich gehe im Keller, ich mache irgendwas anderes oder ich stelle mich unter die kalte Dusche, ja, und bin erfrischt und kann versuch's dann vielleicht nochmal zu meditieren. Mir passiert es relativ selten, dass ich bis zu Punkt C gehen muss. Also mir gelingt es eigentlich in den allermeisten Fällen, dass ich mit Punkt 1 oder Punkt 2 wieder in die Meditation zurückfinde. Wenn ich die Meditation unterbreche, um was anderes zu machen, dann liegt es bei mir meistens daran, dass ich irgendwie nicht gescheit sitzen kann, mir irgendwas wehtut, mein Energiefluss irgendwie gestört ist. Dann mache ich mal ganz gerne so 2, 3 Yoga-Asanas, strecke mich mal, mache mal irgendwie einen Down Dog und einen Upward Facing Dog, also einen nach unten schauenden Hund und einen aufwärts schauenden Hund, so ein paar Mal hin und her. Und dann bin ich meistens wieder irgendwie so in einem Zustand, in dem ich dann wieder meine Meditation fortsetzen kann. Geshe-la Michael sagt in der Originalklasse zu diesem Kurs, schon der Buddha hat damals gelehrt, diese Korrekturmaßnahmen sind wie das Stimmen eines Instrumentes. Also wenn ich feststelle, die Saite klingt nicht richtig, dann muss ich mir anschauen, ist sie zu locker gespannt, dann muss ich sie ein bisschen straffen. Das waren die Punkte, die wir gerade eben hatten. Ja, und ich muss mich wieder aufraffen und die geistige Energie aufbringen, mich wieder auf das Meditationsobjekt zu fokussieren. Und wenn ich merke, ich bin zu verkrampft, ich habe zu viel Energie, ich bin zu stark fokussiert, also die Saite ist zu straff gespannt, dann muss ich sie ein wenig lockern. Wenn ich mit Unruhe und Agitation zu kämpfen habe, dann gibt es auch 3 Korrekturstufen. Die erste ist Mentally Loose Up. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das übersetzt haben.
Mach dich mal locker.
Mach dich mal locker, genau. Also chill mal, Papa, wie meine Söhne sagen würden. Ja. Genau, chill mal. Also ich lasse es ein bisschen lockerer angehen. Das passiert in der Meditation, wenn ich zu stark mich versuche zu zwingen, einen bestimmten Zustand zu erreichen. Und wenn ich dann ein bisschen locker lasse, ein bisschen entspanne, auch physisch entspanne, dann habe ich irgendwie das Gefühl, mein Geist ist irgendwie so ein Muskel, ja, der zu verkrampft ist in diesem Moment und der sich dann auch entspannt, so wie sich irgendwie ein physischer Muskel entspannt. Also so fühlt sich das für mich an. Auch dann ist die zweite Stufe, shift your mind to another object, also bringe deinen Geist auf ein anderes Objekt. Und wenn ich das aber nutze, um Erregtheit und Überaktivität und Unruhe zu bekämpfen, dann nehme ich eher ein Objekt, was mich wieder runterbringt aus einem zu energetisierten, euphorisierten etc. Zustand, wie beispielsweise den Tod oder das Leiden anderer. Ja. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, sich das mal für einen kurzen Moment vorzustellen, wie das eigentlich wäre. Ich gebe jetzt da mal ein privates Geheimnis preis. Also mir passiert es immer noch alle paar Jahre, dass ich irgendwie mal aufwache und mir denke, ich habe irgendwie mein Abitur nicht geschafft oder ich habe mein Studium nicht bestanden, ja, und dann völlig erleichtert im Aufwachen feststelle, es war nur ein Albtraum und ich habe es ja tatsächlich. Und mein Korrektiv in dieser Situation ist, ich stelle mir vor, ich müsste noch 50 Leben absolvieren und noch 50 Mal Abitur machen. Ja. Und das, die Vorstellung an sich ist so grauenhaft, ja, dass ich mir denke, okay, nee, Exit in diesem Leben und jetzt konzentriere ich mal wieder auf die Meditation. Also das ist so mein ganz persönlicher Weg, mein Suffering zu visualisieren und mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich nicht noch 25 Mal zur Schule gehen möchte, sondern dass ich eigentlich mit diesem Mal alles ganz gut hinter mich bringen möchte. Punkt C. Ja, es ist so.
Ja, jeder braucht sein eigenes Beispiel.
Genau. Ja. So, Punkt C ist go back to counting your breaths. Ja, also geh wieder zum Atem zurück. Also wenn deine Gedanken wirklich nur hin und her fliegen und du zu nichts Vernünftigem mehr zustande bist, dann ist bei der Agitation quasi der dritte Rat. Dann beginn wieder mit Ein- und Ausatmen und beginn wieder deinen Atem zu zählen. Nochmal, wir zählen die Ausatmung und nicht die Einatmung. Also wir beginnen tatsächlich uns daran zu gewöhnen, dass wir mit der Ausatmung beginnen und eben nicht mit der Einatmung, wie wir das normalerweise vielleicht intuitiv tun. Gut, Geshe Michael hat in seiner Klasse noch ein ganz einleuchtendes Beispiel und er sagt, das ist eigentlich wie beim Autofahren lernen. Ja, also wenn man einen Fahranfänger beobachtet, dann hat der beide Hände am Lenkrad, was man nicht immer tun sollte, aber und hat Korrekturen von 4-5 Zentimeter rauf und runter, die er braucht, um im Prinzip dieses Auto auf Kurs zu halten. Und wenn man dann tatsächlich wieder, also als Eltern begleitet man ja heutzutage dann Fahranfänger so ab 17 ab und zu. Wenn man es dann tatsächlich mal wieder sieht, wie tatsächlich so die ersten Kilometer ablaufen, ja, dann ist es genau so. Also man kann sich ja selber überhaupt nicht mehr daran erinnern, weil bei einem selbst ist das irgendwie 15 Jahre, 18 Jahre, 20 Jahre her. Und man weiß ja nicht mehr, wie das war. Aber es ist dann tatsächlich so, wenn man es bei den Leuten sieht, die wieder einsteigen, dann braucht man am Anfang sehr viel Korrekturen, um irgendwie Spur zu halten und gerade zu fahren. Und wenn man dann die Fahrpraxis hat, wie in der Meditation, dann kann man im Prinzip das Auto irgendwie mit einem Finger irgendwie auf Kurs halten und dabei irgendwie noch ein Gespräch mit der Beifahrerin führen und gleichzeitig irgendwie noch eine E-Mail auf dem Smartphone checken und was man nicht tun sollte, Folks. Und dabei trotzdem irgendwie gerader fahren als jemand, der gerade das Fahren lernt und der im Prinzip noch beide Hände am Lenkrad braucht. So ist es ein bisschen mit der Meditation auch, also unsere Fähigkeit, Spur zu halten mit dem kleinen Finger, die ergibt sich over time, so wie sie sich mit der Fahrpraxis ergibt und wir brauchen irgendwann nicht mehr die ganz großen Korrekturmaßnahmen. Gut, das wäre es soweit gewesen, das wäre der Inhalt von Klasse 6. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit und ich würde sagen, wir eröffnen nochmal die Runde für Fragen. Das hat die Brigitte am Anfang vorgeschlagen und ich glaube, um einzusteigen, Hattest du, genau, Ulrike, hatte eine Frage am Anfang? Insofern, ich weise euch mal zurück.
Aber lass mich. Hallo. Also meine Frage ist, was genau ist einsgerichtete Konzentration, einsgerichtete Meditation, Single-Pointed Meditation? Weil wenn man dann dahin kommt, nach all den Vorbereitungen und all den Dingen, die man eben tut, was passiert dann genau? Du hast dann zum Beispiel die Güte deines Lamas als Objekt und ich habe das ausprobiert und dann fängt mein Geist an, die ganzen Dinge sich zu überlegen, die gut an meinem Lama sind. Also was Güte, was es bedeutet für mich. Und das ist eine endlose Liste und sicherlich nicht einsgerichtet. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie genau geht man da weiter?
Also wir hatten diese Frage schon vor der Klasse mal diskutiert und ich glaube, Brigitte und ich waren uns an dieser Stelle halbwegs einig oder haben in die gleiche Richtung diskutiert. Und das war in meinem Fall zumindest, ich spüre tatsächlich in dem Fall die Güte meines Lamas und kann meinen Geist auf diesem Strom an Güte ruhen lassen und das als Objekt fokussieren, ohne dass ich es zerlegen muss in irgendwelche einzelnen Attribute. Und für mich liegt es ein bisschen daran, dass je länger und intensiver man mit seinem Root Lama zusammen ist, interagiert, ihm dient, seine Teachings hört, in seiner Präsenz ist, desto intensiver erlebt man und spürt man diese Güte, ja, jetzt mal als ein Meditationsobjekt, und desto einfacher ist es, das in der Meditation einfach zu spüren und darauf die Konzentration zu halten. Also,
ich glaube, du hast.
Ich kann dir jetzt nicht im Detail beschreiben, wie man da hinkommt. Ich kann nur meine eigene Erfahrung beschreiben und die ist, nach einer bestimmten Zeit der intensiven Meditation gelingt einem das mehr. Besser kann ich es, glaube ich, nicht artikulieren.
Also ich glaube, dass es ein Wechsel ist im Endeffekt vom intellektuellen Überlegen, was du ja gesagt hast, du machst eine Liste, was alles gut ist. Und,
ja, genau.
Für mich ist der Punkt beim bei der auf ein Objekt gerichteten Meditation, dass ich im Endeffekt dann ins Gefühl gehe, aber ganz bewusst, ganz intensiv und ganz klar dieses Gefühl wahrnehme.
Und was visualisiert man dabei?
Ich persönlich wüsste jetzt keine Visualisierung, die mit der Güte in den Schriften beschrieben ist. Deswegen würde ich sagen, dass ich dir frei auswählen. Also ich glaube schon, also ich persönlich mache es mit der Vorstellung vom Lama.
Also in meiner Vorstellung ist es das Antlitz meines Lamas und das Antlitz meines Lamas, der lächelt. Und in diesem Lächeln und in der Physiognomie aus Mundwinkeln, Augen, Lachfältchen etc., also alles, was man im Prinzip so an äußeren Attributen dieses Lächelns wahrnehmen will, wenn ich das abrufe, quasi als visuelle Repräsentation des Lamas, dann halte ich darauf meine Konzentration quasi auf dieser Visualisierung dieses Lächelns und dann kommt so ein Herzensstrom an Güte ans Fließen und den kann ich spüren, sehen und fokussieren, so dass er nicht nach 2 Sekunden wieder verschwindet. Aber ich brauche einen visuellen Anker. Ja? Also ich kann mir jetzt nicht einfach im leeren Raum Güte meines Lamas vorstellen, sondern ich brauche einen visuellen Anker, so wie auch später in den tantrischen Visualisierungen sehr präzise Bilder zur Grundlage dessen gemacht werden, über was du dann meditierst, und es braucht so einen visuellen Anker, an dem man dann diese Emotionen anheften und assoziieren kann, assoziierbar machen kann.
Und wenn du zum Beispiel über die Leerheit meditieren würdest, was könnte man da für einen Anker sich vorstellen?
Wenn ich über die Leerheit meditiere, dann ist es für mich am einfachsten mit der One-or-Many-Meditation, also indem ich mir vorstelle, dass der Pen oder mein Meditationsobjekt im Prinzip aus Teilen besteht, aber dann doch wieder nicht als Teilen, und dass die Einheit des Ganzen, also diese Unitary Single Wahrnehmung als Pen, den ich gleichzeitig als Parts und als unteilbares Eines wahrnehmen kann, dass das quasi so hin und her switcht und sich überlagert und ich daraus im Prinzip ein Gefühl von Leerheit, also dieses Gefühl der Leerheit und Emptiness empfinde. Für mich ist es jetzt so, dass dieses Thema Emptiness noch näher an der intellektuellen, analytischen Meditation ist als Güte, wo ich das schon stärker auf ein Erleben fühlen und eine Emotion hinkriege. Aber der visuelle Anker bei Leerheit ist bei mir Parts oder Single Item, unteilbar. Nur erzeugt aus deinem Geist, der aus der Summe dieser Teile ein Ganzes macht, was ausschließlich durch deine Projektion entstanden sein kann und niemals durch die Summe der Einzelteile, die da vor dir liegen.
Eine weitere ist nach dem Gatschak-Suchen im Endeffekt, dass du versuchst, bei einem Objekt zu finden, was glaubst du, welche Natur es aus sich selbst heraus hat, welche Eigenschaft ist es. Also es ist auch, es gibt eigentlich relativ viele Leerheitsmeditationen, wo du an unterschiedlichen Gedanken, Gymnastiken versuchst, dahinter zu kommen. Und die von Volker beschriebene ist eine davon, und dann gibt es eben auch noch die zweite, dass du versuchst, was macht dich denn jetzt an deinem Glas Wasser glücklich? Was glaubst du, was da drin ist, was dich glücklich macht? Also nach einem Objekt zu suchen, von dem du glaubst, dass es eine eigenständige Natur hat.
Aber das ist eine analytische Meditation, keine einzelne Meditation.
Für uns sind die Leerheitsmeditationen, würde ich mal sagen, zumindest für mich in meinem Zustand intellektuelle.
Analytische. Ja, das kriege ich hin, aber das mit der einzelgerichteten Meditation, das, mein Geist sagt dann so, was machen wir jetzt?
Das ist Unruhe. Genau. Das, dann musst du eigentlich primär mit den Gegenmitteln von Unruhe arbeiten.
Also wäre eine gute einzelgerichtete Meditation eine Todesmeditation? Den Tod, aber das sind auch wieder Teile.
Das sind eigentlich alles Prozessmeditationen. Genau.
Also meine Erfahrung wäre, das Gegenmittel für das, was du jetzt beschreibst, wie stelle ich mir die Güte vor, in diesem ganz spezifischen Fall außerhalb dessen liegt, was wir gerade diskutiert haben, weil ich glaube, dass sich das durch Serving Your Lama von selbst einstellt, dass du die Güte des Lamas immer besser als Herzqualität, Energie spürst und visualisieren kannst und du immer stärker aus der analytischen Meditation, wo du dir überlegst, in welche Begriffe kann ich das aufspalten und aus welchen Attributen empfinde ich ihn denn jetzt eigentlich als gütig und warum, das dann runterzubrechen. Also das dann im Prinzip als eine Emotion zu empfinden.
Okay. Ja, eine gute Visualisierung finden, wie du es beschrieben hast, mit dem Herzschlag.
Gut, gibt es denn Fragen in unserer umfassenden, reichhaltigen Online-Community?
Von mir wäre noch eine Frage.
Ah. Roger. Hallo, Roger.
Roger, man hört dich ganz schlecht.
Ist so jetzt besser, oder?
Ja. Ich verstehe dich.
Ja, ist nur bei mir vielleicht auch ein Missverständnis. Ich hatte das zweite Problem, forgetting the instructions.
Ja.
Als irreführenden Titel verstanden und der heißt eigentlich, dass man das Objekt verliert in der Meditation.
Ja, das ist richtig. Ja. Du hast recht. Du hast recht. Vielleicht mal war meine Erklärung ein bisschen irreführend, weil ich eigentlich erklären wollte, warum ich das Objekt verliere und warum ich es nicht mehr so visualisieren kann, wie man es mir ursprünglich mal beigebracht hat.
Ja.
Es ist mehr als ein reines Abschweifen. Ja?
Ja.
Also ein reines Abschweifen ist es nicht, sondern es ist ein Rückkehren aus dem Abschweifen zu dem korrekten Objekt, was man dir mal beigebracht hat, als so sollte man es visualisieren.
Ja, okay, ja, ist, glaube ich, so bei mir auch dann so angekommen, ja. Danke.
Okay.
Holger?
Ja?
Ich hätte eine Frage. Hallo, hörst du mich?
Ja, ich höre.
Ja. Du hast vorhin beschrieben, wie du deinen Lama visualisierst, also wie du das Lächeln siehst, die Augenfalten. Ich probiere ja das, aber das bringe ich nicht hin. Unmöglich. Ich seh das nicht. Also ist es am Anfang so? Wird das besser oder was könnte ich da tun?
Also ich glaube, ja, das wird besser. Ich glaube, das ist ein Anfangsproblem. Vielleicht liegt es daran, dass die Beziehung zu diesem Lama noch nicht intensiv genug ist und du das deswegen noch nicht so richtig gut visualisieren und dir vorstellen kannst. Und vielleicht kannst du es ja mal mit einem Objekt versuchen oder mit einem Bild versuchen, was vielleicht noch intensiver Güte ausstrahlt. Also ich finde, es gibt einige Bilder vom Dalai Lama, die sind self-existing Güte ausstrahlend. Ja. Um mal kurz mit den Regeln der Leerheit zu brechen. Ich finde, damit kann man mal ganz gut anfangen und dann versuchen, das, was man bei einem güteausstrahlenden Dalai Lama-Bild empfindet, zu übertragen auf vielleicht das Bild, was man vom eigenen Lama hat und was man bisher noch nicht so visualisiert oder wahrgenommen hat.
Danke.
Gerne.
Darf ich da gerade auch noch was dazu sagen? Also ich kann auch...
Marianne.
Ja, ich kann auch sehr, sehr schwierig überhaupt visualisieren. Also ich komme eher in eine Gefühl, aber so dieses bildliche Visualisieren, das habe ich extrem schwierig. Mhm. Und jetzt habe ich mir gerade in dem Moment gedacht, ob das wohl hilft, wenn ich etwas geführte Meditationen mache. Mhm. So durch die Golden Room oder so irgendwas, aber also kommt da ganz schwierig hin und ich weiß nicht, ob es eine Trainingssache ist.
Also der erste Tipp für die Visualisierung, der mir persönlich am meisten geholfen hat, war nicht, dass du dir ein Bild vorstellst, sondern dass du dir eine lebende Person vorstellst, dass du spürst, wie sich diese Person dir gegenüber hinsetzt, dass sich die Knie fast berühren, dass du hörst, wie die Kleider Geräusche machen, dass du riechst, dass du ihn mit allen Sinnen wahrnimmst, weil jeder Mensch hat ja eine unterschiedliche Präferenz in den Sinnen. Und mir persönlich hat es sehr geholfen, dass ich, wenn ich durch die anderen Sinne auch wahrnehme, dann auch das Bild plötzlich viel besser und klarer wird. Und die rein technische Anweisung ist, dass du eigentlich mit dem Umriss anfängst, dann die Augen ausfüllst. Weil das ja auch, das ist was ganz, also die ganz extreme Beziehung, wo du eben die Güte und die Liebe spürst und dann füllst du so nach und nach den Rest aus. Aber meine Empfehlung wäre definitiv wirklich, mach eine 3D-Person, mach kein Bild, das ist das Wichtigste und versuch die anderen Sinne mit einzubeziehen. Also das hilft mir ganz, ganz arg. Also auch dieses die Vorstellung, dass du spürst, da hockt eine richtige Person dir gegenüber in der Meditation. Mhm. Und dann also ist es, entsteht das Bild plötzlich von selber, weil eben die anderen Sinnespräferenzen das Bild dann unterstützen.
Ja, und ich glaube, du musst da den Weg gehen und es lernen. Also du wirst nicht ein guter und tiefer Meditator werden, wenn du das nicht dir antrainierst. Und es hilft, würde jetzt nichts helfen zu sagen, ich bin nicht so der visuelle Typ, ich bin eher der audible Typ, höre ich lieber und versuche dann so ein bisschen mit zu visualisieren, was der andere mir so sagt. Dann wird spätestens bei den komplexeren visuell angelegten tantrischen Meditationen wird es dann sehr schwer, da noch irgendwie was Sinnvolles daraus zu ziehen. Also einfach üben, trainieren und jeder hat irgendwelche Dinge, wo er gut ist und andere Dinge, wo er schlecht ist. Also mir fällt die Visualisierung extrem leicht, aber ich habe auch nach 6, 7, 8 Jahren immer noch physische Obstacles, also es fällt mir immer noch schwer, mich im halben Lotus 30 Minuten hinzusetzen, ohne dass mir der Fuß einschläft. Ja, und ich muss echt, was andere nach 6 Monaten können, weil sie flexibler sind, mehr Yoga machen und so weiter, das muss ich mir sehr hart erarbeiten und muss viel kämpfen, dass ich überhaupt die Zeit, die mir mein Körper gibt, ruhig zu meditieren, dass ich die überhaupt hinkriege. Und da hat jeder so seine persönlichen Obstacles, an denen er einfach arbeiten muss. Und ich muss viel dehnen und stretchen und dann fahre ich wieder 2 Wochen Radl und verkürze meine Oberschenkelmuskeln wieder und dann fange ich wieder irgendwie 2 Schritte vor, einer zurück. Also ich glaube, da hat jeder irgendwo sein Päckchen geschnürt, was er dann aufarbeiten muss.
Was dazu sagen? Ich habe mal eine Ausbildung gemacht, da war für Anleitung wichtig, dass Menschen visualisiert haben, also geführt visualisiert haben. Und da gab es auch ganz viele Leute, die sagen, ich kann das nicht. Und der Trainer hat damals gesagt, du kannst aber doch träumen. Und vielleicht einfach, wenn du dir sagst, du kannst das. Also du hast das ganz tief in dir drin, es ist eine natürliche Qualität. Und genauso stell dir vor, es ist wie, als ob du träumen würdest. Such mal, ob das hilft.
Gut, dann.
Ich würde noch gern was zur Trägheit sagen, weil mir noch ein gutes Beispiel eingefallen ist. Bei der Trägheit ist es ja so, dass die Intensität fehlt. Wenn man sich im Fernsehen einen Film anguckt, ich glaube, den Effekt kennt jeder, wo man nach der ersten Viertelstunde weiß, wenn nicht sogar nach 5 Minuten, wie der Film ausgeht, dann hockt man so irgendwie so etwas unbeteiligt, man folgt der Handlung, sprich in der Meditation, man ist auf dem Objekt, aber es interessiert einen nicht mehr wirklich, die Begeisterung fehlt. Und das ist genau dieser Zustand der Trägheit und ich glaube auch eben dieses Beispiel, so man ist so ein bisschen am Konsumieren, aber man ist nicht wirklich begeistert, ist glaube ich, also wäre für mich persönlich jetzt ein guter Vergleich, wie ich es an mir selber erkennen kann, weil es geht ja darum, dass du es wirklich erkennst, wann bin ich in diesem Zustand, wann muss ich denn die Gegenmittel einleiten, wann muss ich intensiver werden. Ich hatte vorher, also wie wir darüber gesprochen haben, Holger und ich habe jahrelang nur auf den Atem meditiert. Da hat sich in mir sogar so innerlich so, jetzt muss ich schon wieder auf dieses Kissen sitzen und meinem eigenen Atem zugucken. Also da war einfach auch kein Interesse mehr fürs Objekt da. Deswegen sagt Geschiller zum Beispiel auch, dass man ungefähr alle 3 Monate das Objekt wechseln soll, damit eben genau dieses nicht mehr auftritt. Und das Gegenteil, wenn ich diese Intensität habe, ist definitiv der Film, wo ich mit einem halboffenen Mund davor hocke und mir läuft das Sapper runter und ich merke es nicht mal, weil ich so intensiv mit allen Sinnen dabei bin. Ich höre nicht mal, also das Beispiel ist auch, dass jemand mit dem Pommes kommt und du riechst ihn nicht mal, weil du so konzentriert intensiv drauf bist. Ja. Also fand ich jetzt noch als, wenn man muss ja wissen, an was erkenne ich es, wann muss ich denn ein Gegenmittel einleiten.
Das ist total cool, weil das ist für mich ein perfektes Beispiel für Agitation. Also ich habe mehr mit Agitation zu tun als mit Dullness. Und ich finde diese Filmanalogie ganz gut, weil bei mir sagt nämlich mein Geist, jetzt spule ich mal vor. Ja, also jetzt mache ich mal die ganze Visualisierung, die irgendwie eine halbe Stunde ist, die mache ich dann mal irgendwie in 30 Sekunden durch. So. Und dann muss ich mich zwingen zu sagen, nee, eins nach dem anderen und erst das und dann das und dann das. Und dann
ich würde dann mit dem Film eher in die Küche gehen, um mir mal was zum Trinken.
Ja.
Also ja, also eben genau. Jetzt ist langweilig, jetzt braucht mein Geist was anderes.
Genau, also so diese Achtfach-Taste irgendwie ja. beim Vorspulen, das ist dann so mein Geist. Mhm. Gut.
Machen
wir einen Mandala
vorher?
Ein Mandala, ja. Ein Mandala.
Sorry.
Was passiert?
Sashi Kuki Shukshin Mito Tram Rira Pinshin Yendevien Padi Sange Shindu Mikte Urwargi Drokun Namdak Shinda Zupashok Idam Guru Ratna Mandala Kamilatayami Dikyukun Sunam Yeshe Toktokshin Sunam Yeshe Lejumwei Dampakuni Tupashon.